Steigen wir ein mit Gebet, strecken wir uns aus. Halleluja, Vater, danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass dein Wort schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Dein Wort ist die Wahrheit und die Welt wird vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und danke, dass dein Wort in meinem Herzen auf dem guten Ackerboden fällt, Frucht bringt. Halleluja, danke, Jesus, dass ich dein Wort liebe und danke, dass du mich liebst. Danke, dass deine Liebe mich durchdringt und danke, dass deine Liebe durch mich strömt und strahlt. Halleluja. Danke, wir machen dich groß. Du bist der Herr der Herren und der König der Könige. Und wie wir gesungen haben, du bist würdig zu nehmen. Herrlichkeit, Ehre, Macht und Stärke, Lobpreis und Anbetung, Jesus. Wir beten dich an heute Morgen. Wir sagen dir danke für alles Gute in unserem Leben. Halleluja, Halleluja. Amen. Leute, je länger ich jetzt drüber nachdenke, über mich selber, merke ich bin so dankbar, dass ich Jesus habe. Du auch? Wir leben in einer verrückten Zeit. Die Dinge verändern sich in einer rasanten Geschwindigkeit, das werdet ihr auch schon gemerkt haben. Und wir sehen, dass die verrücktesten Sachen plötzlich erlaubt sind, dass Dinge, die böse sind, gut genannt werden, Dinge, die gut sind, werden böse genannt. Wir haben eine seltsame Regierung, wir haben seltsame Gesetze, aber wir sind in der Endzeit. Und Jesus sagte, dass es so sein wird. Also dürfen wir nicht überrascht sein. Wir müssen uns nur fragen, was bedeutet es für uns? Und wir halten ganz einfach Kurs. Wir halten Kurs, wir halten fest. Und ich merke so, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Christen, die wollen so eine Kuschelgruppe haben in der Gemeinde. Die wollen eine Gemeinde haben, die kuschelig ist, die lieb und nett ist. Und das kann man mal eine Zeit lang haben, aber davon lebt man nicht. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was ausgeht aus dem Munde Gottes. Und heute Morgen habe ich zu jemandem in der Küche gesagt, wir haben so eine schwierige Situation mit den Gemeinden in Deutschland, wo nicht viel passiert, wo nicht viel vorwärts geht, weil sie immer gucken, dass sie eine Prophetie bekommen, dass sie gestreichelt werden, dass ihre Gefühle gut sind. Das kann mal gut sein. Ich bin nicht dagegen, aber verstehe mich richtig. Ich habe für mich festgestellt, ich kann ohne das Wort Gottes nicht leben, aber ich kann ohne Prophetie leben. Ich kann ganz gut ohne Prophetie leben. Ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich gar keine mehr will. Weil ich sage, was will denn mir ein Prophet noch sagen, was ich nicht schon weiß? Wenn Jesus ganz nah bei mir ist und er ist so nah bei mir, dass er in mir wohnt, was kann mir denn da noch ein Fremder sagen? Aber merkt ihr, was passiert in dieser Welt? Der Teufel versucht, die Gemeinden so aufzumischen, dass sie von hinten das Pferd aufzäumen wollen. Und leider ist der Hintern vom Pferd breiter als der Kopf. Das funktioniert nicht. Und je mehr du da rumfummelst, desto mehr stinkt es dir irgendwann. Ja? Und ist eine haarige Sache noch dazu. Und es geht nichts vorwärts. Ja? Lass uns doch das Pferd so sein, wie es ist, und dann passt es auch. Da können wir auch nach vorne reiten, nicht nach hinten. Und ich möchte das Wort Gottes in meinem Leben haben, ich möchte aber auch Liebe in meinem Leben haben. Bärbel hat es gerade gebetet, wir brauchen die Liebe. Wir brauchen Liebe untereinander, wir brauchen Liebe für uns selber. Ja? Du sollst dich selber lieben, deinen Nächsten und den Herrn. Und das funktioniert, es klappt, es geht. Und ich bin so dankbar, dass ich Jesus habe. Leute, ich habe Gespräche mit Nachbarn, mit Leuten in der Welt, mit Christen und ich merke, die drehen immer mehr durch. Die haben keinen Halt mehr, die wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, sie wissen nicht mehr, was sie noch glauben können und was nicht. Und vor 3-4 Wochen, da habe ich eine Gruppe von Christen getroffen aus einer anderen Gemeinde und ich habe so gemerkt, die sind alle Akademiker, alle haben studiert, außer ich. Ich habe beim Heiligen Geist studiert, Halleluja, Gott sei Dank. Ja? Und die wissen nichts von der Endzeit. Die wissen nichts vom Antichristen, die wissen nichts, was gerade passiert. Und dann haben sie mir ganz stolz erzählt, sie haben so viel Geld gespart, dass sie den Bauplatz mit bar bezahlen konnten. Da habe ich gedacht, schön für dich. Leute, wenn der Teufel uns in Watte packt und die nie angegriffen sind, ich habe es euch ja schon ein paar Mal gesagt, das wundert mich. Der Teufel greift mich ständig an. Die letzten 3-4 Wochen sind dämonisch extremst. Und ich sage Dankeschön. Warum? Weil ich weiß, wenn der mich angreift, bin ich richtig. Der kümmert sich nicht um die lauwarm, die hat er eh schon im Sack. Er kümmert sich um dich und mich, wenn du brennst. Eine Fackel, die brennt, sieht man nicht, eine Fackel, die aus ist. Und da habe ich die Woche mit dem Bruder gesprochen und ja, kam auf das Thema mit den 10 Jungfrauen. Da gibt es Theorien, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, die kommen doch alle 10 in den Himmel, sei, wo steht es? Ja, glaubst du nicht? Das sage ich, nee, ich glaube nur das, was da steht. Was steht da? Sie hatten kein Öl. Was ist das Öl? Der Heilige Geist. Und wisst ihr, sie waren lange mit ihren Lampen unterwegs ohne Öl. Und wisst ihr warum? Die haben nicht gemerkt, dass da kein Öl drin ist, weil ihre Lampen nicht brannten. Und warum brannten ihre Lampen nicht? Weil es noch hell war. Und da kam die Stunde der Finsternis. Und dann haben sie gemerkt, ey, es ist dunkel, ich brauche Licht. Wo ist meine Lampe? Und da kannst du rumfunzeln mit deinem Feuerzeug oder was auch immer, mit Streichhölzern, da brennt nichts, weil kein Öl ist. Dann, in der Stunde der Finsternis, Leute, dann ist es zu spät, sorry. In der Stunde der Finsternis haben sie gemerkt, ich brauche Licht. Und dann sind sie zu ihren Geschwistern, die was hatten? Lampen, Licht und Öl. Und da sahen sie, oh, mein Bruder brennt. Wie oft ich angegriffen worden bin in den letzten 30 Jahren, dass ich das Wort Gottes liebe. Ich stehe, meine Frau steht, meine Kinder stehen, meine Gemeinde steht. Wir machen nicht viele Sinn, aber wir stehen. Amen. Wir gehen durch Angriffe, wir gehen durch Höhen und Tiefen, aber wir stehen. Das ist nicht der Punkt. Und dann sagten sie denen, geht und kauft. Und da ist der Schlüssel. Sie kannten den Heiligen Geist nicht. Sie wussten nicht, dass man ihn nicht kaufen kann. Und sie hatten genug Geld. Kennst du Christen, denen es finanziell besser geht wie dir? Ist es nicht komisch, dass den lauwarmen Christen immer finanziell gut geht? Und den echten, die haben immer Kämpfe und Angriffe? Willkommen im Club. Freu dich doch mal. Gott ist dein Versorger nach seinem Reichtum, nach seiner Herrlichkeit. Vertrau ihm. Glaub ihm. Er hat Mittel und Wege, die kennst du heute noch nicht. Aber die Lauwarmen, die haben immer die Kohle. Warum haben die Kohle? Weil es ihre Lauwarmheit schön am Lauwarm halten lässt. Ich würde sogar sagen kalt, aber ich bin mal heute großzügig und gnädig. Ne? Ich nenne sie lauwarm. Versteht ihr, was läuft? Und wenn es einem Christen finanziell gut geht, ich habe die langweiligsten Gespräche mit Christen, denen es finanziell gut geht. Ich habe nur ganz wenige getroffen, denen es gut geht und die ein Segen sind. Die brennen für Jesus. Ganz selten. Kann ich an einer Hand abzählen. In über 30 Jahren. Aber ich kenne Christen, die brennen und die kämpfen. Die kämpfen um jede Rechnung und so weiter. Aber das ist ein guter Kampf. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Und ich habe auch oft gekämpft. Und wenn ich zurückgucke, merke ich, hey, wie haben wir das eigentlich alles überstanden? Bärbel, warum leben wir noch? Ach, ich glaube, davon stirbt man nicht. Wie oft hat der Teufel gesagt, jetzt ist aus, jetzt ist rum, jetzt bist du tot, nächste Woche ist vorbei. Er ist ein Lügner. Unser Gott ist für uns. Amen. Und wir wissen, die Zeichen der Zeit zu lesen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Leute, wir sind jetzt in einer Zeit, wo sich biblische Prophetie erfüllt. Ich rede von biblischer Prophetie, nicht von den Quacksalbern, die da draußen rumrennen und alles Mögliche prophezeien. Ich höre mir das alles nicht mehr an. Von niemand. Und ich freue mich, wenn noch eine Erweckung kommt. Aber ich sehe andere Sachen am Laufen. Ich sage dir, was ich aus Erfahrung sehe, ist, wenn sich jemand, dem es gut geht, schwer tut, sich zu bekehren und Gott zu danken. Glaubst du, das wird besser, wenn es dem schlecht geht? Der wird noch verbitterter und noch zorniger auf Gott. Schau mal in dein Leben, schau in dein Umfeld, denk an Arbeitskollegen, Familienmitglieder, denen du vielleicht schon jahrelang sagst, hey, komm zu Jesus. Nö, brauche ich nicht. Meinst du, die gehen auf die Knie, wenn es denen schlecht geht? Die allerwenigsten. Nein, die werden zornig. Und sie suchen irgendwo eine Lösung und sie strampeln und strampeln und strampeln. Und deswegen kann ich sagen, ich bin froh und werde immer froh und bin immer dankbarer, dass ich Jesus habe. Du auch? Mit allen Schwierigkeiten, die dazugehören. Aber ich kämpfe lieber an der richtigen Front, nicht an der falschen. Ich kämpfe lieber in der Armee Gottes, wie in der Armee dieser Welt. Und Leute, das wird noch extremer werden. 30 Tage Urlaub, 8 Stunden Tage sind bald vorbei. Deutschlands Wirtschaft, wir sind von Platz 2 auf Platz 24 gerutscht und es geht weiter zurück. 150.000 Unternehmer haben dieses Jahr dieses Land verlassen. 26.000 Firmen pleiten. Leute, habe ich euch das vor ein paar Jahren gesagt, dass es kommt? Könnt ihr euch daran erinnern? Ist nicht lange her, aber gesagt, Gott schüttelt diesen Baum. Und weil Deutschland denkt, die Deutschen denken, sie sind so hochintelligent, sie wissen alles, sie haben alles verstanden. Die Bibel sagt, weil sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und die werden noch mehr geschüttelt, aber sie haben keinen Schutz mehr. Aber wir haben einen Schutz. Mir ist egal, ob ich durch die Wüste gehe oder durch den fruchtbaren Acker. Gott ist mit mir. Die Frage ist nicht, bin ich in der Wüste oder auf dem Acker? Die Frage ist, ist Gott mit mir, ja oder nein? Und Gott wird mich nicht verlassen noch versäumen. Das ist seine Zusage. Das ist Glauben und das trägt mich durch die Endzeit. Und deswegen habe ich weder Angst noch habe ich Furcht. Nein, ich habe Freude. Ich habe Freude. Gott ist gut. Letzte Woche hat die Sonja gepredigt. Sag ich, Sonja, immer wenn du predigst, weiß ja keiner, wann sie predigt, mache ich absichtlich. Ja, weil manche ja Frauen, die haben ja hier auch schon Herrschaften gehabt, die zu mir gesagt haben, wenn du Frauen predigen lässt, bin ich weg. Dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Ja, ich mache das, was der Heilige Geist mir sagt und nicht, was Menschen wollen. Punkt. Und Jesus hatte auch nicht viele. Ja, und habe ich zu ihr gesagt, immer wenn du predigst, Sonja, ist die Bude voll. Wenn ich predige, sind nicht viele da. Was ist denn da los? Dann sagt sie, weiß ich auch nicht. Sei, das war ein Spaß. Ich sage, ich freue mich viel lieber, wenn du predigst und dann ist die Bude voll, wie wenn da wenig Leute da sind. Das ist ein Kampf für dich. Ich bin ein alter Soldat. Ich bin ein alter Frontsoldat. Ich weiß, wie Krieg funktioniert. Mir macht es nichts, ob 3 da sind oder 30 oder 300. Das ist kein Unterschied für mich. Für mich ist wichtig, ist die Salbung da, dann predige ich, wenn nicht, höre ich auf. Oder fange ich erst gar nicht an. Ist Gott gut? Heute möchte ich mit euch in Johannes 17 in das hohepriesterliche Gebet. Ich spüre, dass wir uns heute mal anschauen, wie Jesus betet. Wir alle beten und wir alle beten immer ich, mich, mir und meins. Herr, gib mir, Herr, hilf mir und so weiter und so fort. Und viele denken, dass wenn sie bestimmte Dinge beten, dass Jesus kommt und alle Probleme löst. Das macht er nicht. Wenn du dich heute Abend betrinkst, betrunken Auto fährst, einen Unfall baust, wird Jesus dir, wenn du betest, um Vergebung vergeben. Aber die Konsequenzen wirst du tragen in dieser Welt. Ist das richtig? Jesus kommt nicht und klaut die Anklageschrift oder besticht den Staatsanwalt oder macht die Polizei bewusstlos, dass du abhauen kannst. Nein, solche Dinge macht er nicht. Du wirst die Konsequenzen tragen. Und viele Christen kapieren das nicht. Sie machen immer ihr Ding. Und das sage ich so oft und sage immer, dass sie dann sagen, wenn ich heute wieder energisch bin, sorry, ist die Salbung, ich kann nichts dafür. Ich würde mich jetzt auch viel lieber hinlegen und Kaffee trinken und mich ausruhen, aber die Salbung macht mich mutig und kühn, okay? Halleluja. Nicht, dass du denkst, wie ist denn der wieder drauf? Ich bin halt so, das ist ein Feuer, Feuer brennt, da kann man nicht ruhig sitzen oder stehen. Halleluja. Amen, ich hoffe, das Feuer zündet dich ein bisschen an heute Morgen. Ja? Und oft rede ich mit Christen und sie hören einfach nicht. Sie machen ihr Ding, sie ziehen ihr Ding durch und dann kommen sie immer zu mir und erzählen mir ihre Bescherung. Wie oft ich hier Leute gewandt habe, gesagt, bet nochmal drüber, ob du den Mann heiraten sollst oder die Frau. Ja, das weiß ich. Na, dann viel Spaß. Ja, Thomas, was sagst du dazu? Nix. Was soll ich dazu sagen? Leute, wenn einer zu mir kommt und mich nicht fragt, Pastor, können wir zusammen beten, ob das mein Mann ist? Wenn jemand kommt und sagt, ich weiß, das ist mein Mann, ja dann, was soll ich dann? Soll ich mir meine Nerven rauben und ich mich aufregen, mit dir ein Streitgespräch gehen, weil ich denke, es ist nicht dein Mann? Ich habe keinen Nerv mehr für solche Spielchen. Das sollen sie machen, was sie wollen. Und dann irgendwann sitzen sie wieder vor dir, heulen, rotzen Wasser und ne, und was soll ich machen? Nix, ich kann nichts machen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Mir tut es weh, wenn ich das sehe, aber du kannst manchen nicht helfen. Warum? Weil sie immer mit dem Kopf durch die Wand gehen und immer sagen, Herr, segne meine Bescherung. Jetzt schauen wir mal an, wie Jesus betet. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel. Oh, ich liebe schon den ersten Satz. Weil das sehe ich schon genau. Wenn ich mit Christen bete, ist komisch, vor allem mit Pastoren auch, gell, oder geistige Leiter. Brüder, beten wir? Ja, wir beten. Dann machen die immer so. Da werden die Händlein gefaltet und dann kommt der komische Blick von dem schuldigen Christ, dann kommen die Runzeln an der Stirne und dann wird das Köpfchen sich gebeugt und dann wird so, oh lieber Heiland, da könnte ich ausholen, eine Ohrfeige geben, sagen, wach auf, was ist jetzt anders wie gerade eben? Versteht ihr, das ist Religion, das ist antrainierter Mist, der hat mit Jesus nichts zu tun. Jesus hebt seine Augen zum Himmel, warum? Weil er sich freut, zum Vater zu beten. Wenn du Freude hast und du den Vater kennst, hebst du deine Augen zum Himmel und betest. Amen. Amen. Halleluja, das ist eine Herzenssache, nicht ein antrainierter Mist. Oh, ich spüre die Salbung hier, das ist brutal heute. Yo, 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 da waren wieder alle Angriffe, alles wert. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Wenn du offen bist und frei bist, dann kannst du mit Herz, mit dem offenen Herzen zum Himmel schauen. Und dann wirst du immer spüren, welche Stunde gerade dran ist. Ich wundere mich immer über Christen, die nie wissen, welche Stunde ist dran. Ich weiß, welche Stunde dran ist. Wir sind 1 Minute vor 12. 12, nicht 5 vor 12. 1 Minute vor 12. Leute, es dauert nicht mehr lange, kommt Jesus. Alle Zeichen gehen dahin. Ich habe vor 2 Tagen einen Bericht gesehen über Kenia. Dort wird jetzt jedem Neugeborenen an den Chip eingepflanzt, ob sie wollen oder nicht, gegen den Willen der Eltern. Wir sind in der Endzeit, die kommt nicht erst. Wir sind mittendrin, Leute. Elon Musk, kennt ihr, die Marionette, der angeblich Tesla gehört. Tesla gehört ihm gar nicht. Seine Mutter ist die größte Hexe von Amerika. Die größte Satanistin in Amerika, wissen die meisten nicht. Und er sitzt im Interview und sagt, ja, wir sind soweit. Wir haben die Brücke geknüpft zwischen der künstlichen Intelligenz und dem Menschen. Wir werden jetzt diesen Chip oder was auch immer es ist, ins Gehirn einpflanzen. Und dann sagt er in dem Interview, das geht nur mit einem Dämon. Und der, wo ihn interviewt, der lacht. Sie müssen die Wahrheit sagen. Und die Menschen in der Welt, die hören das und lachen, weil sie denken, der hat einen Scherz gemacht. Könnt ihr selber googeln, könnt ihr selber gucken. Noch ist es alles online. Wie lange, weiß ich nicht. Und der Chef, der CEO von Nvidia, hat gesagt, wir haben die Brücke überwunden zwischen künstlicher Intelligenz und dem Menschen. Wir gehen in die Zeit der Nephilim. Wir gehen in die Zeit der Riesen. Es werden keine Riesen mehr sein. Die Riesen waren halb Mensch, halb Dämon. Wir gehen in diese Zeit rein, wo die Menschen bereit sind, einen Chip anzunehmen, eine Verbesserung vorzunehmen an ihrem Selbst. Aber sie werden das Zeichen des Tieres damit annehmen und sie werden für immer verloren sein. Offenbarung sagt, wer das Zeichen des Tieres annimmt, ob wiedergeboren oder nicht, wird seine Errettung verlieren oder hat sie nie gehabt. Er wird verloren gehen. Wir gehen in die Zeit. Und die Christen, die glauben, werden sagen, nein, ich nehme das Zeichen nicht an, okay, dann bringen wir dich um. Ja, dann soll es so sein. Ich habe auch keine Lust darauf, aber dann wird es so sein. Wie viele Christen werden sein und sagen, oh Herr, ich habe Angst, ich habe Angst, oh, ich habe Angst. Brennen wir für Jesus oder nicht? Stehen wir bis zum Schluss? Ich habe mich entschieden, egal was kommt. Ich will diesen Glauben haben, selbst wenn sie vor meinen Augen meine Frau umbringen und meine Kinder und sagen, schwör ab und wir lassen sie am Leben, dass ich sage, nein, ich schwöre Jesus nicht ab. Möchtest du auch so standfest sein? Dann triff jetzt die Entscheidung. Du musst jetzt die Entscheidung treffen. Ich war 6 Jahre bei der Bundeswehr und wir hatten tagelang Zeit, nichts zu tun und viele haben nichts getan. Und ich habe immer gedacht, wenn es mal rumbelt, wenn ich an die Front muss und es geht von heute auf morgen, Krieg fängt heute an, heute Abend kann Krieg sein. Und da habe ich gesagt, den möchte ich nicht rechts haben und den nicht links. Und dann waren ein paar andere Kumpels dabei, wo ich gesagt habe, Kameraden, hoffentlich ist der bei mir und hoffentlich der. Warum? Weil ich wusste, die können was, die können nichts. Gibt es Christen, die was können und nichts können? Ja. Warum? Weil sie eine Kuschelgemeinde wollen. Aja, bobaja. Lieber Bruder Thomas, sag mir, dass Jesus mich lieb hat. Mensch, wenn du das jetzt noch nicht verstanden hast, wirst du es nie verstehen. Wenn man dir 3-mal am Tag sagen muss, wenn ich eine Firma habe und ich habe jemanden eingestellt und ich muss dem 3-mal am Tag sagen, der Chef hat dich ganz arg lieb, bitte machen Sie den Mülleimer leer. Ich hatte die Woche einen Handwerksmeister bei mir. Sag ich, ja, wo sind denn Ihre Leute? Sagt er, ich bin ganz alleine wieder. Sag ich, wie, ganz alleine? Sag ich, was ist denn los? Ja, die haben alle gekündigt. Sag ich, ja, was ist denn mit denen? Ja, der eine ist jetzt zu so einem Behindertenheim als Hausmeister. Da muss er 2-mal am Tag was machen und den Rest kann er Kaffee trinken. Das ist besser für seine Work-Life-Balance. Leute, wir haben eine Jugendgeneration jetzt, die sind zu blöd, einen Bogen zu pinkeln, sorry. Ich muss mal konkret reden. Leute, das hältst du im Kopf nicht mehr aus. Glaubt ihr, dass die Rente zahlen? Von du kannst mit denen nichts mehr anfangen, ich höre nur noch solche Sachen. Na ja, ich bin abgerutscht. Wir gehen zurück ins Gebet, Halleluja. Herr, halt mich auf dich, ich mag nicht. Halleluja. So, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen. Halleluja, ich lese das so gern. Jesus hat vom Vater Macht bekommen über wie viele Menschen?
Über alle.
Über alle. Deswegen habe ich auch keine Angst vor den Muslimen, vor den Satanisten oder was auch immer da kommt. Die können machen, was sie wollen, ist mir wurscht. Ich gehöre Jesus. Und das Einzige, was sie machen können, ist mir das Leben nehmen. Ich hänge nicht an meinem Leben. Ich hänge an Jesus. Und wenn du das verstanden hast und das verinnerlicht hast, hast du nie wieder Angst.
Halleluja.
Vor Jahren, vor vielen Jahren, 20 Jahre oder länger ist es her, da war ich im großen Kampf mit dem Teufel und mit Gott. Dann hat der Vater zu mir gesagt, wenn du die Angst vom Teufel verloren hast, hast du die Angst vor mir verloren. Der Umkehrschluss, habe ich die Angst vor Gott verloren, habe ich keine Angst mehr vom Teufel. Logisch, oder? Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der gewalttätig war. Ich durfte keine Meinung haben, ich durfte nie meine Meinung sagen, gab's Prügel, aber richtig. Ich habe mich mein Leben lang nie getraut, bei jedem Arbeitgeber, bei jedem Nachbarn. Ich habe immer alles mit mir machen lassen, weil ich nicht getraut habe, Nein zu sagen. Heute sage ich schneller Nein, als die ihren Mund aufmachen, weil ich weiß, was kommt mit dem Heiligen Geist. Aber es war ein langer Lernprozess. Aber Kinder, die unter einem fürsorglichen Vater aufwachsen, die ihre eigene Meinung haben, dürfen auch mein Papa sagen, nee, Papa, du bist falsch. Und der Papa nicht eine Drachprügel gibt, sondern sagt, na, so ein Mann, hast du recht gehabt. Baut das das Selbstbewusstsein und das Vertrauen und stärkt die Liebe untereinander. Verstanden? Und genauso ist es im Geist. Wenn du Gott nicht vertraust, dann weil du dein weltliches Bild vom weltlichen Vater überträgst auf den himmlischen Vater. Und das wird nie funktionieren. Verstanden? Deswegen haben wir so viele Probleme in diesem Land. Ich habe es ja schon oft gesagt. Das einzige Land auf der Welt, was Vaterland heißt, ist Deutschland. Und wir sind das einzige Land der Welt, wo keine Väter hat. Wir haben die höchste Rate an Alleinerziehenden, an Scheidungen und an, wie sagt man das so schön, Patchwork-Families. Ach, was ein toller Begriff. Ja, Gott ein Gräuel, aber egal. Warum ist das so? Weil der Teufel immer die Berufung eines Landes angreift und versucht zu zerstören. Stellt euch mal vor, Deutschland wäre christlich und hätte gute Familien. Gesunde, starke Familien bringen starke Kinder hervor. Starke Kinder heiraten wieder, machen starke Ehen. Starke Ehen bringen starke Kinder hervor. Schon mal? Und dann gibt es eine starke Nation. Haben wir alles leider nicht. Warum? Weil der Teufel weiß, wenn er Deutschland klein hält und so weiter. Noch ist Deutschland in Europa die Nummer eins. Aber vor Jahren hat mir Gott gezeigt, vor Jahren, dass die Wirtschaft in Deutschland so abstürzen wird, dass Deutschland zum Problemfall für die restliche Europa wird. Jetzt bezahlen wir für alle. Bald müssen alle für uns bezahlen. Leute, es hat angefangen. Wenn ich die Sachen sage, hast du Angst? Nein, du hast Glauben. Warum? Weil 1.000 zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken, dich wird es nicht treffen. Deine Firma bleibt, weil du dort bist. Leute, den Glauben musst du haben, sonst wird es schwierig. Eine Armee, nochmal, eine Armee muss im Frieden trainieren. Nicht im Krieg, es ist zu spät. Die schießen sich selber in den Fuß. Oh, war die geladen? Oh, die ist ja gefährlich. Oh, was mache ich jetzt damit? Oh, da, mit solchen Soldaten kannst du keinen Krieg gewinnen. Viele Christen sind so. Wann waren wir in der Schweiz? 2003, glaube ich, gell? Da habe ich in Genf gepredigt und die Gegend da. Die haben seit 300 Jahren Frieden. Ich habe gesagt, Leute, wir sind im Kampf. Und die, was hat er denn? Was ist der so aggressiv? Was ist sein Problem? Die haben nicht verstanden, von was ich rede. Und ich habe gemerkt, die sprechen meine Sprache nicht. Ich bin mit Bärbel am Genfer See gelaufen. Da ist ja dieser Springbrunnendinger da. Habe ich gedacht, hier ist geistiges Lalaland. Sei, wenn ich Urlaub brauche, komme ich hierher. Ich spüre null Dämonen. Ja, die waren auch auf Hawaii und haben Urlaub gemacht, weil die Schweizer sich auch ausruhen. Man darf sie auch nicht, ja, nicht angreifen. Bitte kein Druck, Bruder. Gell? Kein Druck. Und nachmachen, so wie jetzt, darf sie auch nicht, dann werden sie ganz böse, dann mögen sie gar nicht. Aber ich habe so nach und nach verstanden, ja, den kann man auch keinen Vorwurf machen. Die leben in diesem Umfeld. Mit das, was du isst, mit das, was in dich hineinkommt, das bist du. Das kennen wir aus der Natur, aus dem natürlichen Essen. Wenn du jeden Tag McDonald's isst, dann wundere dich nicht, wenn irgendwas komisch wird. Oder jeden Tag Eiscreme und Schokolade, wird auch komisch für deinen Körper. Aber wenn du gute Sachen isst, eine gute Predigt ist wie ein Steak. Das musst du kauen, 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 kauen. Ich habe aus Versehen mal beim Reden ein Stück vom T-Bone-Steak, bin fast erstickt. Eine gute Predigt musst du kauen, das ist nicht Pudding. Da kann mal Pudding drin sein, so ein kleiner Moment, da können wir lachen und da ist lustig, das liebe ich alles. Aber eine gute Predigt muss ein Steak sein, da musst du lange kauen. Aber ein Steak macht dich stark, nicht der Pudding. Aber die meisten Christen, oh, der Thomas, der predigt zu lang und immer so schwer und immer herausfordernd und immer so. Ja, so ist nun mal ein guter Trainer. Der sagt dir nicht nach dreimal Pumpen, oh, das reicht. Viermal, nö, da fängst du an zu schwitzen. Ein guter Trainer sagt, wie, zehnmal, elfmal und jetzt willst du aufhören. Komm, einmal geht noch. Dann denkst du, okay, einmal geht noch, Nummer 12 und dann runter. Und dann sagt er, okay, geh noch zwei. Und du denkst, oh, du, ah. Ja, du kriegst einen Zorn. Wenn du hier zornig rausgehst, dann ist es gut. Wenn Jesus predigte, gab es zwei Gruppen von Menschen. Die einen waren überführt, die anderen sind zornig weggegangen. Immer. Immer wenn Jesus predigt oder Paulus, passierten immer zwei Dinge. Die einen waren überführt und haben gesagt, oh, ich bin ein Sünder, was mache ich jetzt? Oh. Das Wort hat sie überführt. Oder sie gingen zornig weg. Schau mal in die meisten Gemeinden dieser Welt. Da sitzen die drinnen, die freuen sich, da wird denen gesagt, was sie hören wollen. Du bist toll, du bist gut, bleib so, wie du bist. Wo steht es? Hui, heute ist aber das Feuer hier. Ich krieg gleich Angst vor mir selber hier. Halleluja. So, Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Macht der Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihnen gegeben hast, das ewige Leben. Halleluja. Wo ist der Fokus von Jesus? Auf dem ewigen Leben. Nicht auf dem irdischen Leben, auf dem ewigen Leben. Deswegen sagt die Bibel, wir sind hier Fremde. Ja, wir sind nicht Erdenbürger, wir sind nicht von dieser Welt. Deswegen sind wir auch nicht kompatibel. Ich kann nicht mehr in Fasching rumrennen, ich kann nicht mehr am Stammtisch sitzen, ich kann nicht mehr lästern, ich kann nicht mehr in einer Firma sein, wo überall nackte Frauen hängen, vom Jahreskalender, vom Pirelli und was alles gibt. Braucht das alles nicht mehr, versteht ihr? Das ist mit meinem Geist, mit mir nicht mehr kompatibel. Ich bin gewaschen mit dem Blut des Lammes, ich brauche diesen Dreck nicht mehr. Halleluja. Das aber ist das ewige Leben, Vers 3, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Woche habe ich ganz kurz, ich weiß nicht, warum der Heilige Geist mir immer so Sachen finden lässt. Harald Klöckler, kennt denn jemand? Diesen super duper, nee, Mann hätte ich fast gesagt, nee, dieses Etwas. Da hat Ware bei einer Wahrsagerin. Und die hat ihm gesagt, er ist der wiedergeborene Pharao, so und so. Dann habe ich gedacht, die alten Ägypter würden sich im Grab rumdrehen, wenn sie den sehen würden. Sie wären beleidigt, das wäre eine Beleidigung. Aber ist die Geister sind so aktiv, dass sie den Leuten sagen, du hast schon mal gelebt und hier und da und dort und all dieses. Ja, und es gibt viele Götter und da gibt es Götter. Du bist der allein wahre Gott. Haben wir das verstanden? Haben wir das verinnerlicht? Halleluja. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Boah, das ist mein Gebet. Am letzten Tag meines Lebens, dass ich sagen kann, Papa, hoffentlich habe ich alles erfüllt, was du mir gegeben hast. Hoffentlich habe ich alles zu Ende gebracht, was du mir aufgetragen hast. Möchtest du das auch?
Nee, Thomas, weißt du, ich bin schon immer depressiv, mir geht's nicht gut. Ne? Ich schlepp mich sonntags hierher und ich bin froh, wenn es irgendwie besser wird.
Hey, das ist kein Angriff gegen Leute, die im Kampf sind. Oder wenn jemand neu bekehrt ist oder jemand aus der Sünde rauskommt, die meine ich nicht. Aber wenn man 30 Jahre lang irgendwo einen Stuhl wärmt und es scheint sich nichts zu verbessern, dann stimmt was nicht. Dann bist du entweder rebellisch und lässt dir nichts sagen oder du hast da vorne einen, der dir den Honig predigt sonntags. Es wird noch besser. Wir schauen uns ja an, was Jesus betet, oder? Willst du wissen, was Jesus betet? Gleich kommen wir zum Vers, wo steht, und Eier, Bobaya soll in der Gemeinde sein. Mal gucken. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Halleluja. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Nummer eins. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Wie ist der Name Gottes? Jahwe, Jehova, sag's laut, Abba, lieber Vater, Papa. Papa, Papa, Papa. Ich war schon mit Pastoren beten, ich habe es euch ja schon 100 Mal erzählt, wo ich anfange zu beten, Papa, ich liebe dich. Das ist Blasphemie, Thomas, so betet man nicht. Sag ich, wie betet man dann? O heiliger Vater, der du bist im Himmel. Ja. Mir stellt's alle Haare, aber nicht vor Begeisterung. Nein, ich habe Freiheit. Der Galaterbrief sagt, lasst euch eure Freiheit nicht abermals rauben. Niemand kann dich beurteilen, sagt die Bibel. Du bist Geist, du bist wie der Wind. Keiner weiß, wo du herkommst, wo du hingehst. Der Einzige, der dich beurteilen kann, ist der Heilige Geist. Und er weiß, was er mit dir tut und was er nicht mit dir tut. Jesus hatte eine Herrlichkeit und die wollte er zurück. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Ist das cool? Wow, ich gehörte dem Vater, obwohl ich getrennt von ihm war durch die Sünde. Und er hat mich Jesus geschenkt. Deswegen weiß ich, dass niemand mich klauen kann. Immer wieder in all den Jahren kommen Christen zu mir, Thomas, habe ich meine Errettung verloren. Ja, wenn du so weiterquatschst, schon. Wie kannst du deine Errettung verlieren? Wie kann dich jemand rauben aus der Hand des Vaters? Ist das möglich? Nein, sie kennen das Wort nicht, deswegen sind sie immer unsicher. Und weil sie das Wort nicht kennen, kennen sie den Vater nicht. Und weil sie den Vater nicht kennen, haben sie Angst vom Teufel und von dem, was er ihnen erzählt. Verstanden? Heute Morgen, wenn du heute Morgen rausgehst, sagst, ich habe den Vater kennengelernt, ich habe die Angst vom Teufel verloren, das Wort ist tief in meinem Herzen, hast du heute alles richtig gemacht. Das ist das Ziel heute. Amen. Und sie haben, jetzt kommt's, sie kennen den Namen des Vaters und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt. Seht ihr, warum ich so lange Jahre immer wieder sage, das brauchst das Wort und nichts als das Wort. Vorhin habe ich gesagt, ich kann ohne Prophetie leben, aber ich kann nicht ohne das Wort leben. Das Wort Gottes ist der Schlüssel. Der Teufel setzt alles daran, dass er die Bibel immer lächerlicher macht und immer mehr die Dinge der Bibel ins Lächerliche zieht. Die Leute glauben mehr, dass UFOs rumfliegen, als dass Jesus übers Wasser ging. Und vieles, vieles mehr. Aber ich gehöre zu denen, die das Wort bewahren. Du auch? Ich habe mich entschieden, ich bewahre das Wort in meinem Herzen. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Du kannst Jesus nur erkennen und dass er der Sohn Gottes ist, wenn du dem Wort glaubst, der Predigt glaubst. Und der Teufel wird alles dran setzen, dass du in der Predigt müde bist, dass du denkst, oh, langweilig, Gemeinde ist langweilig, jeden Sonntag selber diesel. Alles, er wird alles dran setzen, dass du ans Fußball denkst, dass du ans Schnitzel denkst, dass du an irgendwas denkst, was nachher ist. Das Interessante ist, wenn dann irgendeine Naturkatastrophe kommt, dann ist Fußball gar nicht mehr so wichtig. Wenn sie im Flugzeug sitzen und der Pilot sagt, ja, wir haben gerade ein Triebwerk verloren, das zweite ist auch gerade nicht mehr das Beste, dann auf einmal fangen sie an zu beten, selbst die größten Atheisten. Es ist komisch, dass der Mensch immer erst auf die Schnauze fallen muss, bevor er nach Gott ruft. Aber immerhin, die Bibel sagt, ruf mich an in der Not, ich will dich erretten. Guter Vers, oder? Nun wissen sie, dass das alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Sie haben sie angenommen, wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Wow. Weißt du, was Jesus sein größter Job im Himmel ist, für dich zu beten? Das macht er besser als irgendein Mensch hier auf Erden. Wir brauchen nicht hier die Telefonkette. Schwester, kannst du für mich beten? Und Bruder, kannst du auch... Leute, was als für Sachen gibt. Ich habe es euch ja schon erzählt mit meinem einen Lieblingsbruder aus der Biker-Szene, wo er mir diese WhatsApp schickt. Ich liebe WhatsApps von Christen. Wow, ist das immer toll. Bruder, kannst du mitbeten? Meine Schwiegermutter in Brasilien liegt im Sterbe. Dann würde ich so gern zurückschreiben. Du brauchst 100, die beten, weil bei 99 steht der Heiland nicht vom Thron auf. Das ist ja die Logik dahinter. Je mehr Christen ich das schicke und je mehr mitbeten, desto eher wird sie geheilt. Nee, die wird überhaupt nicht geheilt. Warum? Weil kein Glaube da ist. Jesus kann einen Dreijährigen nehmen, der Glauben hat, geht hin, legt die Hand auf, wupp, und die ist plötzlich geheilt. Warum? Es geht nicht um die Person. Es geht um den Glauben, um den Glauben, um den Glauben, um den Glauben. Wenn du Glauben hast, betest du selber zum Herrn. Du brauchst keine Kette. Wenn du Glauben hast und es ist ein Angriff da, sagst du, danke Jesus, ich überwinde jeden Angriff. Ich überwinde alles, was gegen mich kommt. Ich stehe auf. Ich stehe auf, ich stehe auf. Ich habe gestern ein Zeugnis angehört, wo Dämonen zu den Satanisten sind und haben gesagt, ihr müsst die Christen in eurer Stadt stoppen vom Gebet. Wir halten dieses Gebet nicht aus. Wir halten es in dieser Stadt nicht mehr aus, weil die beten. Macht sie zunichte. Dann haben sie sie angegriffen über die Regierung, Lügen und so weiter, die Firmen kaputt gemacht und so. Dass die so traurig sind und denken, oh, ich habe alles verloren, was ist mein Segen? Oh Gott, warum lässt du das zu? Und was macht dann der Christ, wenn er angegriffen wird und nicht weiß, um was es gerade geht? Er hört auf zu beten. Und die Dämonen sagen, super, jetzt haben wir genau da, wo wir haben wollen. Wenn ich schaue bei Paulus, Paulus und Silas sind im Kerker an den Ketten, die Ratten laufen um sie herum, die Kakerlaken, sie sind im finstersten Loch dieses Verlies und sie fangen an mit Lobpreis. Das ganze Gefängnis, das war nicht wie heute, wo du einen Fernseher drin hast. Einer aus meiner Familie schließt am Gefängnis, der erzählt mir so, wir haben ein neues Schwimmbad gebaut, ein neues Fitnessstudio, da habe ich irgendwas nicht verstanden. Sag ich, glaube, ich überfalle eine Bank und warte, bis die Polizei kommt. Da habe ich Kost und Logis, ich habe ein Schwimmbad, ich habe einen Fitnessraum. Denen geht es ja im Knast besser wie irgendwelchen Leuten im Altersheim. Die haben ihr Leben lang gearbeitet, ist ja nicht mehr normal, oder? Dann jammer ich ein bisschen rum und weine ein bisschen, dann kriege ich eine Therapie. Dann sage ich, mein alter Beruf, der passt nicht mehr zu mir. Ich fühle mich nicht mehr als Heizung, ich fühle mich als Wärmepumpe, könnt ihr mich umbauen und... Leute, ist ja nicht mehr normal, was da alles abgeht, oder? Und die sitzen da drin und machen Lobpreis und die Ketten von allen fangen an abzufallen. Und dann sind sie aber nicht gegangen und der Kerkermeister wollte sich umbringen, ihr wisst es, weil er dachte, die sind alle geflohen, sagt er, nee. Und dann hat er sich bekehrt mit seinem ganzen Haus. Leute, ich bin auch noch nicht an dem Punkt, ganz ehrlich, aber ich möchte an den Punkt kommen, wo mir das drumherum alles egal ist. Aber wo fängt es an? Jetzt, heute und hier mit einer Entscheidung. Ich möchte brennen für Jesus, nicht lauwarm sein. Und ich habe meine Tage, wo ich keinen Bock auf Gott habe, wo ich null Bock auf Jesus habe, wo ich sage, mach deinen Scheiß alleine. Schneide ich raus. Mach deine Dinge selber. Ich habe keine Lust mehr. Aber du hast manchmal, weißt du, du kommst doch nicht hierher, weil hier Aya Bobaya ist. Du kommst hierher, weil das Wort Gottes ist. Hier ist eine Chirurgie. Schnipp, schnapp, ab. Hier ist nicht, oh, wir kleben dir noch was dran. Nee, hier ist eine Chirurgie, die schneidet weg. Amen. Das Wort Gottes schneidet. Amen. Halleluja, Gott sei Dank schneidet's. Wenn es nicht mehr schneidet, glaub mir, ich bin der Erste, der weg ist. Ich predige nicht ohne den Heiligen Geist, habe ich keine Lust zu. Wo waren wir denn? Vers 9. Ich habe noch ein paar. Wir überziehen heute ein bisschen, nur 2 Stunden. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich. Wie viele Christen sich treffen, um für diese Welt zu beten. Bruder, kommst du aus? Sage ich, ja, was machen wir denn? Mir bete, dass die Leute in der Welt sich bekehren, dass sie umkehrt. Sei, hat es der Heilige Geist euch gesagt? Nee, den brauchen wir nicht, weil wir wissen ja, die Leute brauchen Jesus. Das weiß der Heilige Geist auch. Sogar Jesus weiß, dass sie ihn brauchen. Aber die Frage ist, hat der Heilige Geist es gesagt? Ich habe mal hier gesagt, vor Jahren hat der Heilige Geist mir gesagt, Thomas, alle von euch, ihr betet jeden Tag für irgendjemand anders. Und nichts tut sich. Lass dir doch mal eine Person vom Heiligen Geist zeigen. Eine. Ob es dein Nachbar ist, jemand aus deiner Familie oder sonst irgendjemand. Und bete mal den ein Jahr lang durch. 365 Tage. Jeden Tag ein kurzes Gebet. Glaubst du, da passiert was oder glaubst du, da passiert nichts? Da passiert was. Wir sind zu verstrickt. Wir beten mal hier, wir beten mal da, wir sind unfokussiert. Warum? Weil wir nicht hören, Heiliger Geist, was soll ich denn beten? Vielleicht sagt das sogar heute nichts. Das macht er nur, um deinen Gehorsam zu testen. Ja, aber das geht doch nicht. Weißt du es besser als der Heilige Geist? Der hat so viele Christen in China, der braucht dich nicht. Nee, Spaß. Natürlich braucht er dich und er wird dich anweisen, aber zur richtigen Zeit. Amen. Manchmal beten wir für die Menschen, die uns am Herzen liegen und unsere Nachbarn nebendran oder Arbeitskollegen, die verhungern regelrecht. Und der Heilige Geist sagt, guck doch mal nach links, guck doch mal nach links. Nee, ich habe gerade jemand anders im Fokus. Guck doch. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich möchte, dass der Heilige Geist mich so gebrauchen kann, wie er das will, nicht wie ich das will. Und da ist noch viel bockiger Thomas in mir. Aber der darf raus. Ich lege mich auch ab und zu auf den Chirurgentisch. Hoffentlich du auch. Halleluja. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Nochmal ganz langsam. Alles, was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Und was dem Sohn gehört, gehört dem Vater. Jesus nennt mich Bruder, also bin ich Sohn, nicht mehr Knecht. Dann muss ja eigentlich vom Rechtlichen her mir auch alles gehören, was dem Vater gehört. Sonst bin ich kein Bruder. Vor 3 Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer Schwester von hier. Jesus hört meine Gebete nicht. Habe ich gesagt, wo steht es? Jesus, er hört meine Gebete nicht. Es gibt nur 2 Arten, die Jesus an Gebeten nicht erhört. Wenn es für die Sünde ist oder wenn wir es für unsere Lust vergeuden wollen. Die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, bittet ihr unwürdig, weil ihr es für eure Sünde benutzen wollt. Und sonstige Dinge. Aber ansonsten lese ich nirgends, dass Jesus keine Gebete hört. Ganz im Gegenteil, ich höre ständig oder lese ständig, der Vater hört, der Vater sieht, der Vater weiß. Diese Person hat eine Entscheidung getroffen. Gott segnet nicht meine Bescherung, also hört er nicht auf mich. Ein guter Vater, wenn der weiß, mein Sohn hat ein Drogenproblem und er kommt und sagt, Papa, ich will mir ein Motorrad kaufen, schenkst du mir 10.000 Euro? Ein guter Vater sagt, ja, das mache ich sofort. Hier hast du die 10 Mille, zeig mir morgens Motorrad. Dein Motorrad ist aber arg flach und passt in eine Tüte. Was ist das für ein Zeug? Versteht ihr? Ein guter Vater wird sagen, nee, Junge, wird erstmal frei. Wird sauber, wird ehrlich, wird wahrhaftig. Werd frei von dem Dreckszeug, dann gebe ich dir die 10.000 Yen. Vielleicht gebe ich dir sogar 20, weil ich dich lieb habe. Ja, der Vater ist doch nicht dümmer als wir. Der Vater gibt uns doch nicht Dinge, die nicht gut für uns sind. Oder wenn dein Dreijähriger kommt und du hast eine Messersammlung, sagt, Papa, schenkst du mir ein paar von deinen Messern? Ja klar, Kleiner, probier mal aus, die sind mega scharf. Das wird kein guter Vater machen. Im Geist ist es dasselbe. Der Vater gibt uns nur das, wo wir gelernt haben, damit umzugehen. Er betet für uns. Ist das nicht cool? 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und was beten die meisten Christen? Herr, komme bald, Maranatha. Gestern wäre gut, heute auch noch. Morgen wäre x-mäßig. Aber Herr, komme bald. Ja, mein Fleisch schreit auch jeden Tag, Herr, komme bald. Es vergeht kein Tag in meinem Leben eigentlich, wo ich kein Gespräch habe mit irgendjemand, der sagt, oh, hoffentlich ist bald die Entrückung. Ja, ich wünsche mir es auch, aber ich spüre, Jesus wünscht sich noch nicht. Ich spüre, dass Jesus zum Vater geht und sagt, Vater, ist es jetzt die Stunde, soll ich runter? Und der Papa sagt, noch ein Tag, mein Sohn. Habe ich euch vor Jahren das Bild gegeben mit der Titanic, die untergeht? Und du bist in einem Rettungsboot und du kreist um die Titanic und sammelst die Ersaufenden ein? Und die meisten Christen sagen nach einer Runde, jetzt langen sie Zimmer voll. Weil sie sitzen ja am sicheren Boot. Und der Heilige Geist sagt, komm, fahr noch mal rum, sammel noch mal ein. Nee, es ist kalt und unangenehm und stürmt, ich will's nach Hause. Und der Heilige Geist sagt, fahr noch mal rum. Fahr noch mal rum. Und immer wenn du mehr Leute reinladst, denkst du, dein Boot geht gleich unter, der Heilige Geist macht plopp und dein Boot ist eine Nummer größer. Und eine Nummer größer. Und eine Nummer größer. Er macht genau das Gegenteil von dem, was wir erwarten. Wir denken, das Boot sauft gleich ab. Jetzt sind schon 10 Leute drin, das ist eigentlich nur für 5 ausgelegt. Und dann macht der Heilige Geist, bub, jetzt ist es für 20. Bub, jetzt ist es für 30. Versteht ihr? Wir haben da keine Lust zu. Ich auch nicht immer, aber ich sage, Herr, mach du, was du tun willst. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind noch in der Welt. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Wow. Bewahre sie. Jesus hat es gebetet. Bewahre den Thomas in der Welt. Bewahre, wie auch immer du heißt, hat Jesus gebetet, dass der Vater dich bewahrt. Wenn der Vater für dich ist, wer kann gegen dich sein? Aber wir haben alle unsere Sorgen. Wir haben unsere finanziellen Herausforderungen. Wir haben unsere Wehwehchen, die an uns ziepen. Stimmt's? Dann haben wir Menschen, die uns verletzen. Dann haben wir Kinder, die bockig, zornig, rebellisch sind, die überhaupt nicht dem Herrn nachfolgen. Was haben wir falsch gemacht? Dann haben wir vielleicht einen Ehepartner geheiratet, vielleicht sogar vor unserer Bekehrung. Und jetzt hoffen wir jeden Tag, dass der dem Herrn folgt, macht er aber nicht. Dann haben wir Nachbarn, wo die Zwetschgen rüberwachsen. Und wir denken, blöde Zwetschgen, die verkleben mein Rasenmäher. Kann der nicht mal den Ast hier, Mensch? Und so, wir haben... Das ist unser Programm. Und wir denken so, ah, wann ist das alles endlich vorbei? Und es geht Jahr um Jahr. Jahr um Jahr geht es weiter. Ich habe gemerkt, wenn etwas aus meinem Leben nicht verschwindet, dann ist eine Baustelle an mir. Ja? Da ist eine Mordsbaustelle. Und deswegen erleben wir diese Dinge weiter, bis wir durch sind. Und du kannst nur eine Sache machen, Ja sagen oder wieder bocken. Wenn du bockst, bist du sitzen geblieben, musst das Schuljahr wiederholen. Schon mal Christen getroffen, die triffst du nach 30 Jahren und du denkst so, hä, der redet noch denselben Stuss wie früher. Da ist ja überhaupt keine Entwicklung. Da ist ja gar nichts passiert. Schlimm, oder? Schade. Schade, schade um die Zeit, die nie wieder kommt. Hey, ich bin so froh, dass der Herr uns so trainiert hat die letzten Jahrzehnte. Stimmt das? Wow, bin ich froh, dass ich Glauben habe. Und ich bin froh, dass ich Glauben habe, ohne überheblich zu sein, ohne besserwisserisch zu sein, ohne über den anderen zu denken, bist du dumm und ich weiß alles. Dann hast du nämlich schon wieder verloren, da fällst du auf der anderen Seite vom Pferd. Sondern das, was ich habe, weiß ich, ist alles Gnade, wie Paulus. Was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Ich habe früher gestottert und wenn ich vor einer Gruppe von Menschen war, angefangen so bei 10 Leuten, habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Ich stehe heute hier und labe hier, wie so ein, noch nie was anderes gemacht habe. Das ist Gottes Gnade. Das ist nicht mein Verdienst. Und Gott beruft immer Leute, die eigentlich nicht dazu fähig sind. Und das ist so gut, weil das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Und Jesus betet hier für dich. Er betet für dich. Bewahr den Thomas. Wie viel Fürbitter muss ich organisieren, damit ich Bewahrung habe? Ich bete trotzdem für dich. wenn es mir der Heilige Geist sagt und du für mich. Bleib mal dran. Wir werden jetzt nicht komisch sagen, oh, der Thomas hat gepredigt, ich brauche nie wieder beten. Das habe ich nicht gepredigt. Sondern der Punkt ist, dass du tief in dir weißt, Jesus betet für mich. Er hat mich nicht vergessen, er übersieht mich nicht. Ich kann ihm auch nichts Neues erzählen, er ist bei dir. Auch bei dir. Jesus ist bei dir. Bei dir, bei dir. Ich spür's gerade ganz speziell für dich. Jesus ist bei dir, du bist nicht allein. Eins hinten dran. Aber es gilt für jeden. Ich predige mir auch immer selber. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer der Sohn des Verderbens. Kennen wir beide. Der geistliche Sohn des Verderbens ist Satan. Der natürliche, menschliche Sohn des Verderbens, Judas Ischariot. Wissen wir. Aber außerdem ist niemand verloren. Ist das cool? Damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Habe ich gedacht, heute Morgen und gestern, und wo ich die Tage das gelesen habe, ich gesagt, Jesus, du hast da was falsch geschrieben. Da müsste stehen, damit ihre Depression vollständig wird. So viele Christen haben Depression, ich verstehe das nicht. Ich habe auch dreimal in meinem Leben Depression gehabt, versteht mich richtig, ich mache mich nicht lustig. Aber Gott hat mir gezeigt, was los ist. Ich habe jahrelang gebetet, habe gesagt, Herr, wo ist die Quelle für Depression? Gott hat ganz klar geantwortet, Stolz. Nur stolze Menschen können Depressionen bekommen, die normalen nicht. Hilft dir Psychopharmaka? Nein. Hilft dir der Arzt? Hilft dir der Klempner auf der Couch? Nein. Du musst wahrhaftig werden. Und an irgendeinem Moment in deinem Leben bist du stolz geworden. Stolz und überheblich. Und dann kam als Frucht die Depression. Depression ist nicht eine Krankheit, es sind Dämonen. Die kommen und die gehen. Aber die können nur gehen, wenn sie kein Anrecht mehr haben. Wann haben sie kein Anrecht mehr? Wenn man jemand Buße tut und sagt, Herr, vergib mir. Verstanden? Halleluja. Heute ist wieder Waschen, Schleudern, Spülen. Fleck noch da, fangen wir nochmal an. Waschen, Schleudern, Spülen. Fleckentferner. Heiliger Geist, mach jeden Fleck weg. Amen. Ich hätte es ein bisschen mehr aufteilen sollen auf mein Blatt. Ich verliere dauernd, wo ich bin. Okay, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sein. Vers 14. Pass auf, das ist einer der wichtigsten Verse, die Jesus hier betet. Ich habe ihnen dein Wohlfühlprogramm gegeben. Ich habe ihnen dein Schoß gegeben, wo sie Eier Bobeier machen. Ich habe ihnen dein Healing Room gegeben. Ich habe ihnen deine Pillchen gegeben, Kuschel die Kuschel. Steht es hier? Was sagt Jesus, was das Wichtigste ist, dass du den Namen des Vaters kennst und er dich? Was ist das Zweitwichtigste? Dass du das Wort hast. Seht ihr das? Der Teufel wird beides versuchen, von dir fernzuhalten. Dass du die Offenbarung über den Vater hast und dass du das Wort nicht hast. Und wenn du beides hast, dass du es wieder loslässt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Warum hasst uns die Welt? Weil wir das Wort Gottes haben. Warum können wir nicht mehr im Rat der Spötter sitzen? Warum können wir im Fasching nicht mehr mitmachen? Warum machen wir nicht mehr mit bei den Lästerungen gegen die Kolleginnen am Arbeitsplatz? Wenn du sagst, nee, da mache ich nicht mit, dann bist du sofort der Komische oder die Komische. Du bist sofort der Unlustige. In der Gruppe von Christen, die den Bauplatzbar bezahlt haben, habe ich ein paar Witze gemacht. Bei nicht einem Witz haben die gelacht, habe ich gemerkt, oh, die wissen, ich bin Pastor. Ein Pastor ist nicht lustig. Nee, ein Pastor darf auch nie lachen. Und was ein Pastor überhaupt nicht machen darf, nein, einen Witz erzählen. Der muss ganz komisch sein und immer und oh. So bin ich nicht. Halleluja, ich predige mit Harley-Davidson-T-Shirt. Wow, cool. Bin stolz drauf, ich habe keinen Anzug und Krawatte. Wenn Anzug und Krawatte Salbung machen, kaufe ich sie mir morgen. Solange ich hier die Salbung noch ohne spüre, dann passt's. Halleluja. Leute, um was geht's? Um was geht's in dieser Welt? Um Jesus. Vorhin habe ich euch gesagt, sage ich euch dasselbe wie letzte Woche. Es geht nur um ihn. Es geht nur um ihn. Alles kommt von ihm, fließt zu ihm zurück. Ich garantiere dir, wenn du Öl in deiner Lampe hast und noch zusätzlich Öl in Flaschen, es werden Christen kommen in dein Leben. Es dauert nicht mehr lange. Und die werden sagen, Thomas, gib mir von deinem Glauben. Thomas, bet du für mich. Thomas, leg mir die Hände auf. Und ich werde ihnen sagen, nein, geh und kauf, wenn ich es vom Heiligen Geist habe. Versteht mich richtig. Ich mache nichts aus mir. Aber ich bin überzeugt, die Zeit kommt. Das ist nicht nur eine nette Geschichte in der Bibel. Die Zeit kommt. Ich spüre jetzt schon Leute, die zu mir kommen und sagen, Thomas, bet mal für mich. Ich sage nein, weil ich weiß, die beten selber nicht. Sie sehen es nicht ein. Vor Jahren kam ein Mann zu mir, Alkoholiker. Sagt er zu mir, Thomas, kannst du für mich beten? Meine Leber tut weh. Sag ich, kann ich machen. Komm her, ich bete für dich. Wow, es tut nicht mehr weh, der Schmerz ist weg. Halleluja. Nächsten Tag kam er wieder mit einer Fahne. Thomas, ich habe Schmerzen. Kannst du wieder für mich beten? Ich sage, ja, habe ich dreimal gemacht. Nach dem dritten Mal habe ich den Zorn des Heiligen Geistes gespürt. Und dann kam er wieder, habe ich gesagt, nee, ich bete für dich nicht mehr. Ja, warum nicht? Sag ich, ja, du hast Schmerzen, weil du saufst. Hör auf zu saufen. Nee, das kann ich nicht, ich trinke gerne. Sag ich, dann trink doch weiter, aber raub mir nicht meine Zeit. Ich bete gerne für Leute, die es nötig haben, aber nicht für dich. Du hast es nicht nötig, du bist rebellisch, zornig, besserwisserisch, stolz, das volle Programm. Und wenn jemand sauft, hat es immer einen Auslöser. Und bei Männern ist es immer Verletzung und Enttäuschung. Sie können nicht damit umgehen, weil sie nicht vergeben wollen. Es ist auch ein speziell deutsches Problem. Deutsche Männer sind extrem stolz. Können nicht Entschuldigung sagen. Vor allem nicht zu ihren Frauen. Deswegen haben wir so viele Scheidungen. Blöde Kuh. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ihr kennt es ja. Verstanden? Wie kommt man da überall hin heute her? Ich fahre vor, zurück und fahre wieder Abfahrt runter, wieder auf die Autobahn. Schon echt interessant. Jemand braucht es wahrscheinlich, oder? Auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Welch eine Verheißung. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Sag mal, ich bin nicht von der Welt. Glaubst du das auch? Dann sag's auch mal so, wie du's, wenn du es glaubst. Ich bin nicht von der Welt. Und das kannst du mit Freuden Leuten sagen. Ich bin nicht von dieser Welt. Ja, ich habe keine Freude mehr dran, wenn einer fertig gemacht wird. Ich habe keine Lust am Mobbing mehr. Ich habe keine Lust an der Lästereien. Ich habe keine Lust an der Verarscherei und so weiter. Warum? Weil ich sehe, dass Jesus mit dem mitleidet. Und das ist eine andere Herzenshaltung. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus ist nicht von dieser Welt. Jesus ist nicht gekommen, diese Welt zu retten. Er ist gekommen, um Menschen aus dieser Welt zu retten. Das ist der Unterschied. Mein Fleisch wünscht sich das geistige Australien. Keine Dämonen, keine giftigen Tiere, kein Arbeitsamt, niemand muss arbeiten, ich muss nicht mehr essen, ich muss nicht mehr trinken, ich kann den ganzen Tag am Strand liegen und die Sonne genießen. So stelle ich mir das schöne Leben vor. Und das gibt's auch auf diesem Planeten nicht. Meine Frau sagt immer, Endzeit ist überall, Schatz. Wenn ich keine Lust mehr habe und wieder abhauen will, Schatz, Endzeit ist überall. Aber sie hat ja recht, ne? Wie sie immer recht hat. Frauen haben immer recht. Meistens. Meistens haben sie recht, dass sie recht haben. Und hier merke ich, er hat uns sein Wort gegeben. Und wenn du auf dem Wort stehen bleibst, wenn du jetzt bekennst, Homosexualität ist Sünde. Oh. Viel Spaß. Da hast du wenig Freunde. Da hast du ganz viel Feinde. Wenn du andere Dinge sagst, die wieder göttlich sind, die wieder das Wort Gottes sind, dann hasst dich die Welt. Ich habe Videos gesehen in England und in Amerika, wo Leute Homosexuelle evangelisiert haben, die haben sie dafür zusammengeschlagen. Das ist mittlerweile der Lohn. Du kannst nicht mehr einfach. Ist nicht mehr so. Aber wir halten fest, oder? Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 17. Heilige sie in der Wahrheit. Gib ihnen einen schönen Kuschelnachmittag. Nee, da steht, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Leute, wenn du keinen Hunger fürs Wort Gottes hast, bete darum, dass du ihn bekommst. Wir brauchen einen Hunger zum Wort Gottes. Wir brauchen einen Hunger zum Wort Gottes. Und ich merke auch, der Teufel will es mir immer wieder rauben. Glaubt nur nicht, nur weil ich es predige, bin ich da außen vor und bin im Lalaland. Er versucht immer zuerst den Kopf abzuhauen, dann hat er den Rest im Sack. Aber er schafft es nicht, weil der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Halleluja. Und das Wort in mir war nicht umsonst. Wir haben so lange rumgekaut auf Römer 10. Das Wort ist mir nah. Was spricht die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Was spricht die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Ich gehe nicht in den Himmel und purbel Jesus runter. Ich gehe nicht in die Hölle und purbel ihn rauf. Sondern was spricht die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Das Wort ist mir nah in meinem Herz und in meinem Mund. Und wenn es nicht im Herz ist, kann es im Mund nicht nahe sein. Wenn ich meine Frau im Herzen nicht liebe, werde ich ihr nie sagen, ich liebe dich. Ich werde es dann sagen aus dem Verstand und weil sie es hören will und weil ich es vielleicht sagen muss, weil die Olle Kohle hat. Weil ich die Kohle will, nicht die Olle. Die Olle ist halt der Preis für die Kohle. Leute, wir haben hier so Leute gehabt. Der Preis für die Wahrheit ist Ablehnung. Wenn du dich schwer tust mit Ablehnung, herzlich willkommen. Ich tue mich schwer mit Ablehnung. Ja, ich hau dir noch einmal im Hämmerchen auf den Kopf, das kriegen wir hin. Ich hau da alles raus. Die Welt lehnt uns ab, aber ist das unser Fokus? Ich möchte lieber, dass Jesus sagt, gut gemacht, mein treuer Diener oder mein Sohn oder was auch immer, wie dass die Welt sagt, super. Es gibt mittlerweile riesige Gemeinden, die größte Gemeinde in Amerika, Joel Osteen. Leider muss ich das sagen, dieser Mann ist komplett abgerutscht vom Evangelium. Der predigt kein Evangelium mehr. Er sagt den Leuten, du bist toll, mach weiter, du kannst alles erreichen. Oh, Jesus ist für dich. Im Fernsehinterview hat sie ihn gefragt, ist Jesus der einzige Weg, ja oder nein? Dann hat er gesagt, ja, es gibt viele Wege zu Gott. Sind die Moslems verloren, ja oder nein? Nein, die haben auch einen Weg erkannt zum Vater. In meiner Bibel steht etwas anderes. Und dann ist egal, ob da in diesem Footballstadion 80.000 Leute jeden Sonntag deiner Predigt zu hören. Falsche Nachfolger sind nicht ein Zeichen, dass du richtig bist. Hörst du mir zu? Ich glaube, dass die Gemeinden, die brennen, sind die ganz kleinen, die unbedeutenden, die niemand kennt. Die gibt es zu Tausenden auf der ganzen Welt. Und da ist der Heilige Geist drin. Und er brennt. Und er brennt. Und er brennt. Denk mal nur jetzt zurück, haben wir November. Denk mal nur die 11 Monate zurück. Was hast du dieses Jahr für Herausforderungen gehabt? Ne? Ich weiß einige von euch. Und? Lebst du noch? Gibt's dich noch? Hast du deine Firma noch? Hast du deinen Job noch? War da zwischendrin mal ein Punkt erreicht, wo du gedacht hast, jetzt ist genug, mir reicht's? Ja, bei mir auch. Aber es geht immer weiter. Warum? Weil er betet, Vater, bewahr den Thomas in Heidelberg. Kannst du deinen Namen einsetzen? Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das ist der schwierigste Satz für alle Christen, die wiedergeboren sind. Den hassen die meisten am meisten, weil sie denken, nein! Sie rufen so in den Wald, nein, in Zeitlupe, so nein. Sie erwarten, dass Wupp macht und dann ist es weg. Aber Jesus betet das. Warum betet Jesus das? Hat er noch alle Tassen im Schrank gehabt? Oh ja, und alle Tellerchen und alles andere auch. Nicht nur die Tassen. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Übrigens möchte der Teufel es auch, dass du gehst. Wenn du einen Wunsch hast zu sterben, der kommt nicht von Gott, der kommt vom Teufel. Er möchte, dass du verschwindest, da hat er es leichter. Du bist ein Ärgernis für ihn. Ich habe euch vorhin gesagt, die Dämonen kamen und gesagt, hört, geht zu den Christen, macht, dass die nicht mehr beten, wir halten es in dieser Stadt nicht mehr aus. Was passiert, wenn wir beten? Wir setzen das Feuer Gottes frei. Und Dämonen mögen kein Feuer. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Halleluja! Jesus betet, dass er mich bewahrt vor dem Bösen. Deswegen kannst du Psalm 23 beten. Der Herr bereite deinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. David hatte da vielleicht noch Menschen im Kopf, aber es ist ein geistliches Gebet, es geht um Dämonen. Ja, es geht um Dämonen. Da sind wir uns einig. Wenn du Psalm 22 liest, der Vorgängerpsalm vom Psalm 23, nochmal zur Wiederholung, da schreibt David von mächtigen Stieren aus Bashan. Og war der König von Bashan. Und Og war ein Riese, ein Nephilim, halb Mensch, halb Dämon. Er war ein Bruder von Goliath. Und er sagt, mächtige Stiere aus Bashan gehen durch meinen Palast. Glaubt ihr, da kam eine Herde Wasserbüffel durch? Von was redete David? Von dämonischen Kräften und Mächten, die ihn drangsalieren und quälen. Er sagt, ich bin ausgeschüttet wie ein Schluck Wasser. Das ist heute nicht das Thema, nur noch mal erklärt. Und dann hat er am Ende vom Psalm 22 hat er eine Vision vom Kreuz. Der Vater zeigt ihm das Kreuz und zeigt ihm, was kommen wird, der Messias. Und dann aus diesem Bewusstsein, der Messias kommt, von einem Schluck Wasser, der sterben will, ich bin ein Wurm, schreibt er, ich will sterben. Tiefer kannst du nicht in Depressionen und in die Tiefe abrutschen, wie David da war. Und aus dieser Tiefe heraus sieht er das Kreuz. Wir müssen manchmal in so Tiefen kommen, damit wir das Kreuz wirklich erkennen. Versteht ihr? Und dann schreibt er, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine... Hä? Wenn du beide liest, denkst du, ist das derselbe Typ? Was mit dem passiert? Pille depressiv genommen und dann Pille glückselig? Nein, er sah Jesus am Kreuz und verstand, Gott hat einen guten Plan. Der Messias kommt. Halleluja. Und dann sagt er, der Herr bereitet einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Vorher sagt er, mein ganzer Palast, alles ist voll mit Dämonen, ich sterbe, ich halte es nicht mehr aus mit denen. Und dann sagt er, hey, solange der Herr mit mir am Tisch sitzt, können die machen, was sie wollen. Solange der Herr mit dir ist, kann der Teufel machen, was er will, er kriegt dich nicht, du gehörst ihm. Du gehörst ihm, du gehörst ihm, du gehörst ihm. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Haben wir das vor zwei Sonntagen gehört? Predigt über Heiligung. Haben wir es gehört? Heilige sie in der Wahrheit. Mach sie frei in der Wahrheit. Wir alle haben eine Vorstellung, wie Gemeinde sein soll, wie unser Leben sein soll, wie der Glauben sein soll. Ich habe auch Vorstellungen. Und ich habe euch schon oft gesagt, nichts, was ich mir jemals vorgestellt habe, ist so gekommen. Nichts. Und heute sage ich danke, Jesus. Weil er weiß, dass es viel, viel besser ist, wie er es macht. Ich weiß es. Es ist besser, was er macht. Er gibt mir die 10 Mille nicht, wenn ich noch Drogen nehme. Und Drogen haben viele Namen. Wenn ich noch Autos liebe und ich sage, hey, ich möchte so gerne einen Porsche fahren oder einen Lambo. Der kann mir einen Porsche schenken und einen Lambo. Aber wenn er weiß, das tut nicht gut, wird er es dir nicht schenken. Ich habe einen Bruder, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe einen Bruder gehabt im Glauben, der hat mir vor 30 Jahren sein Motorrad ausgeliehen. Da war ich arbeitslos, habe mein Motorrad verloren, Sommer war und er hat es gespürt, ich möchte Motorrad fahren. Sagt er, hier ist der Schlüssel, fahr nicht so, dein Ernst? Der hat mir so eine Freude bereitet, das war so eine alte Gurke mit wenig PS, aber das war mir egal. Ich hatte den Wind in der Nase, ich bin über die Felder gefahren, ich war glückselig. Ich habe sie hingestellt nach einer Woche, sagt Bruder, du weißt gar nicht, was das für mich bedeutet hat, hat mir so gut getan. Ingenieur in Neckarsulm, mehr sage ich nicht, Kohle ohne Ende. Dann hat er, der ist Motorrad gefahren wie ein Gestörter. Und ich habe ihm immer gesagt, ey, du fährst wie ein Bekloppter, für dich wäre es besser, du würdest kein Motorrad fahren. Die Gemeinde hat es ihm gesagt, die Brüder haben es ihm gesagt, alle möglichen Leute haben es ihm gesagt. Kurz nach dem Weinsberger Kreuz war er auf der Autobahn, hat überholt, die Polizei hat gesagt, mindestens 200 drauf gehabt. Fährt ein LKW rüber, überholt einen anderen LKW und er hinten rein. Der Polizist, der dort war, den habe ich gekannt. Ich habe ihn gefragt, wie war das da? Sagt, das willst du nicht wissen, Thomas. Es gab keinen Körper mehr, nur noch Brocken. Auch keine Körperteile, nur noch Brocken. Und sie vermuten aber, dass er eher Richtung 300 drauf hatte. Und alle haben es ihm prophezeit. Und er wollte nicht. Und sein eigener Schwager hat sich auch eine Rennmaschine gekauft, 5, 6 Jahre davor. Und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, wenn du dieses Motorrad behältst, wirst du mit diesem Motorrad sterben. Und er hat es sofort verkauft. Der hatte eine Frau und 2 Kinder und der auch. Aber es gibt Leute, die wollen nicht hören. Und es kommt ein Tag, wo Payday ist, wo Zahltag ist. War es Gottes Wille für ihn? Hat es Gott gefallen? Nein, es gibt Christen, die hören nicht. Und dann musst du loslassen. Ich war auf seiner Beerdigung, da haben sie alle Rotz und Wasser keult. Ich habe seine Frau gesehen und seine 2 Töchter, wie sie da standen. Da habe ich gedacht, schlimm, schlimm, man hätte es verhindern können. Ich bin mehr als überzeugt, dass der Heilige Geist ihn öfters gewarnt hat, wie irgendein Mensch mit seiner natürlichen Zunge. Glaubt ihr das? Ich glaube es. Aber es gibt Christen, die gehen mit dem Kopf durch die Wand, bis zum Tag, wo es zu spät ist. Und dann ist es zu spät. Leute, das ist schlimm für die Familie, fürs Umfeld, für die Firma. Ich möchte auch nicht der LKW-Fahrer sein, der da rausgezogen ist. Vielleicht hat er eine Teilschuld gekriegt. Wobei, da kann er nicht viel machen. Der sieht ihn gar nicht, wenn der von hinten mit 300 kommt. Ich habe mir vor Jahren, ich bin immer Chopper gefahren, habe ich mir eine Suzuki GSX gekauft. Ich dachte, einmal brauche ich so ein Gerät. Dann habe ich überholt auf der Bundesstraße, hatte ich 210 drauf, das erste Auto, das zweite Auto, das dritte Auto, dachte ich, das vierte geht auch noch. Und dann war kurz vorm Ortseingang, dachte ich, das fünfte auch noch. Und dann kam ein Auto. Und dann bin ich mit 210, 220, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht mehr, 5 Meter vor dem Auto noch vor das Auto reingekommen. Dann bin ich in der Stadt angehalten, Vollbremsung runter von über 200 auf 50, bin in die erste Hofeinfahrt rein und bin da eine Viertelstunde gestanden so. Da ging gar nichts mehr. Dann bin ich draufgesessen, bin mit 70 nach Hause, bin zu meiner Frau rein, sage, Schatz, das Ding wird heute noch verkauft. Ich habe es sofort ins Internet gesetzt, hat sofort einer angerufen, sage, vorbeikommen, kriegst alles mit, ich gebe dir einen Ständer mit und was ich, das Ding muss weg. Habe sofort verkauft. Ich habe sofort gewusst, das war die Mahnung vom Vater für mich, das wirst du nicht lange mitmachen. Jeder muss gucken, was seine Entscheidungen sind. Auch wenn Jesus für uns betet. Jesus will das Beste für uns, nicht das Gute, das Beste. Er will das Beste für uns. Aber sind wir auch bereit, sein Nein zu akzeptieren? Sein Ja zu akzeptieren? Das ist der Punkt, Leute. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie heilig seien in der Wahrheit. Das nimmt mir wieder jeden Druck der Heiligung weg. Ich muss mich nicht selber heilig machen. Er hat es für mich getan und ich sage einfach nur ja und folge ihm nach, okay? Und lasse mich operieren auf dem OP-Tisch. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Siehst du, wie prophetisch es ist? Nach Jesu Auffahrt in den Himmel. Jeder, der danach sich bekehrt hat, glaubt durch sein Wort an ihn. Du hast in der Bekehrung ein Gebet gesprochen, dass du an ihn glaubst, dass er der Herr deines Lebens wird, dass er dir deine Sünden vergibt. Da ist der Schlüssel für die Bekehrung. Und er sagt, ich bitte nicht für die, die jetzt gerade da stehen und da sind, die ich kenne. Ich bitte für alle, die durch ihr Wort. Auch nicht, wenn deine Frau will, dass du dich bekehrst. Kannst du dich nicht bekehren, du musst selber Jesus einladen und umkehren und Buße tun. Und Jesus hat für dich schon gebetet, vor 2000 Jahren hat er für dich gebetet und gewusst, irgendwann wirst du ja sagen. Amen. Amen. Halleluja, ist das gut. Es ist gute Botschaft, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie alle in uns eins sein. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Leute, ich habe euch gesagt, ich habe meinen Vater im Himmel gesehen, wo ich 8 Stunden im Himmel war. Habe meine verstorbene Schwester gesehen und irgendwann hat der Herr mir gezeigt, alle menschliche Seelen, jeder Mensch, der jemals geboren wird, wurde an einem Tag erschaffen. Könnt ihr euch erinnern, wo ich euch das erzählt habe? Manche sind neu, die wissen es noch nicht. Gott hat alle Menschenseelen an einem Tag erschaffen. Und dann hat er die alle nacheinander auf die Erde geschickt, über all die Jahrtausende, 6000 Jahre jetzt. Und da habe ich verstanden, dass mein Vater im Himmel nicht mehr mein Vater ist, sondern mein Bruder. Ich werde ihn nicht erkennen als mein Vater. Ich habe ihn erkannt jetzt, wo ich oben war. Aber ich bin ja noch auf der Erde. Aber wenn ich in die Ewigkeit gehe, werde ich Menschen treffen. Ich werde sie als Bruder erkennen. Verstehst du? Ich werde jemanden sehen, der vor 2000 Jahren geboren ist und errettet. Den werde ich als Bruder sehen, nicht als Digital-Ur, normale Uhr, Analog-Uhr, Opa. Sondern ich werde sagen, Bruder. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Diese Dimension begreifen wir nicht, weil wir innerhalb von Raum und Zeit sind. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. In der Ewigkeit gibt es keinen Anfang und kein Ende. Deswegen kannst du nicht sagen, ich bin 1850 geboren, ich 1970 oder wann auch immer. Das war dein natürlicher Mensch. Wenn du in die Ewigkeit gehst, bist du nicht mehr dein natürlicher Thomas, sondern du bist der Ewigkeits-Thomas. Du bist die neue Schöpfung, die im Himmel einen neuen Körper bekommt, eine neue Seele. Und dann verstehst du dann, wenn du in der Ewigkeit bist, außerhalb von Raum und Zeit, die Ewigkeit. Weil in der Ewigkeit gibt es keinen Tag. Die Bibel schreibt zwar, Gott ist derselbe und so weiter, von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber wie soll man die Ewigkeit beschreiben für uns, wo wir hier auf der Erde limitiert sind? Geht ja schwierig. Und das, wenn das auf uns zukommt, das wird so gigantisch. Ich freue mich darauf, du auch? Ich freue mich richtig drauf. Ich kann es kaum erwarten, aber ich habe auch gesagt, Herr, solange wir noch hier sind, machen wir noch das, wozu du uns berufen hast. So wie Jesus. Ich habe mein Werk erfüllt. Nun kann ich zu dir, Vater. Ich wünsche mir, dass am Ende meiner Tage, dass ich sagen kann, ich habe alles erfüllt. Ich glaube, ja, ich will nicht sagen, ich glaube nicht, aber ich vermute, dass ich es vielleicht doch nicht. Aber ich weiß, dann ist die Gnade größer. Wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Weißt du, wann die Welt glaubt, dass wir zu Gott gehören? Wenn wir eins werden. Immer wieder werde ich gefragt, ja Thomas, wie schafft man das, dass alle Christen eins werden? Sag, frag mich was anderes. Frag mich was Leichteres. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur Streit unter den Christen. Die Moslems bündeln ihre Kräfte. Ja, ein Türke geht zum türkischen Friseur. Der geht in den türkischen Gemüseladen. Der geht ins türkische Reisebüro. Der geht in die türkische Hochzeitsräumlichkeiten. Die halten zusammen. Wir streiten. Weil wir alles irgendwo, weil keiner, ne? Schade, ich hätte es gerne anders, aber geht halt nun mal nicht. Aber wir bleiben am Ball. Wir machen das, was wir können, oder? Du wirfst auch nicht dein Kind weg und sagst, jetzt höre ich mal auf mit dem Trottel, jetzt ist er 13, der geht mir auf die Nerven. Der hört überhaupt nicht, was ich sage, komm Schatz, wir machen ein neues. Ja, solche Dinge denken wir manchmal. Ich habe auch zwei Kinder, die durch die Pubertät sind. Also, Schatz, ich brauche irgendwas zum Draufschlagen. Das ist, nein, das funktioniert nicht. Ist auch gut so, Halleluja. Auf dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in ihnen, sollen sie auch alle eins sein. Aber Jesus betet das, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ist Christsein schwierig? Nein, es ist unmöglich. Ist unmöglich. Christsein ist unmöglich. Du kannst nur Sohn sein. Auch die Töchter sind Söhne. Und dann, wenn du anfängst, Sohn zu werden, dass du den Vater liebst, je mehr du Sohn wirst, desto mehr ist der Vater im Sohn. Je mehr du den Vater anschaust, desto mehr veränderst du dich in den Sohn. Je mehr das Wort in dir Raum bekommt, desto mehr verändert sich dein Innerstes in den Sohn. Verstanden, wie es geht? Wenn wir zwanghaft Sohn werden wollen, funktioniert nicht. Ich habe euch oft gesagt, wenn Prinz Charles als Baby entführt worden wäre und wäre bei Bauern aufgewachsen irgendwo in Irland und dann hätten sie ihn wieder entdeckt, der würde nicht durch Buckingham Palace laufen, wie er jetzt rumläuft. Der würde wahrscheinlich Kaugummi kauen und sagen, alter Schwede, ganz schön viel Prunk. Er wird so lachen wie sein Bauervater, so wie er es gelernt hat. Bis die Queen von dem den Bauer rausbekommen hätte, es dauert eine Weile, sind wir uns da einig. Was denkt ihr, was der Vater mit uns macht? Wir sind Söhne des Allerhöchsten, denken aber wie ein Bauersohn, wie ein Knecht, wie ein Gammler aus dem was weiß ich wo. Nichts gegen Landwirte, versteht mich nicht. Ja. Es dauert, bis wir anfangen, bis sich auch Prinz Charles im Buckingham Palace wohlfühlen würde. Das würde eine Weile dauern. Was würde die Queen machen? Die Queen wüsste, was er braucht. Was würde er brauchen? Erstmal eine Waschung, eine Dusche oder eine Badewanne. Dann andere Kleidung. Ein König kleidet sich nicht unangemessen. Und dann bräuchte er Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Wie sitzt man zu Tisch? Wie redet man? Was sagt man? Was sagt man auf keinen Fall? Wem vertraut man nicht? Keinem Reporter vertraut man. Wie isst man? Warum habe ich hier 3 Löffel für eine Suppe? Ja, das ist fürs Dessert. Versteht ihr? Schmatzt man am Tisch? Nein, man schmatzt nicht. Und so weiter. Da müsste das alles von Pike auf lernen. Wenn wir zu Christus kommen, müssen wir auch alles von der Pike auf lernen. Weil wir denken, jetzt sind wir bekehrt, Gott liebt mich, wir sind in der ersten Liebe und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben Leute um uns rum, die nicht so in der ersten Liebe sind. Und die sollen wir aber lieben und wir denken so, Alter, geht's noch? Früher, wo ich frisch bekehrt war, habe ich als mit Gott so geredet, ja, mache ich heute nicht mehr. Ich gesagt, Alter, ich klatsche die weg, die gehen mir auf die Tüte. Die nerven mich. Ich habe gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. Was hast du für ein Zoo? Was rennen hier für Gestalten um? Und die haben das Gleiche gedacht, als sie mich gesehen haben. Was für Typen kommen mittlerweile in die Gemeinde? Nochmal, der Schlüssel ist nicht, andere Menschen zu beobachten, zu beurteilen und uns an Menschen fokussieren oder zu orientieren. Der Fokus ist der Vater. Jesus hat die Menschen immer zum Vater geführt. Das haben wir letzte Woche gehört im Vater Unser, dass wir auf den Vater schauen und nicht auf Menschen. Menschen werden dich immer enttäuschen. Menschen werden immer Bockmist machen. Deine Frau wird dich verletzen, dein Mann wird dich verletzen, deine Kinder werden dich verletzen. Aber wenn du denen vergeben kannst und sie immer noch danach liebst, hast du schon mal richtig viel verstanden. Oh ja, manche der Mütter gerade. Das hast du natürlich nur so gemacht, damit sie nicht haue. Ja. Ich bin auch Papa. Ich weiß, wie das ist. Komm, wir machen noch fertig. Es sind nur noch 3 Verse. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch sie bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus betet, dass am Ende deiner Tage du zum Vater kommst, wo er ist. Wo ist Jesus? Beim Vater. Wo gehst du hin? Zum Vater. Du gehst nicht erst ins Totenreich. Anderes Thema, haben wir alle schon durchgekaut. Du gehst sofort straight in den Himmel. Wie wirst du sterben? Gar nicht. Christen sterben nicht. Die verändern nur ihre Adresse. Du machst hier zu und wieder auf und bist du oben. Christen sterben nicht. Du wirst den Tod nicht sehen und nicht schmecken. Dein Leib hier, der wird aufhören, dein Herz wird aufhören zu schlagen. Aber das bedeutet nicht der Tod für dich. Du lebst ewig. Und das ist das Gute, was wir haben, diesen Schatz. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Wow. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, nochmal, und werde ihn weiter kundtun. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Halleluja. Wie oft habe ich in meinem Leben von Pastoren und geistlichen Leitern gehört, du musst. Ich muss gar nichts. Das Einzige, was ich muss, ist Jesus lieben. Das ist das Einzige, was Gott von mir verlangt. Wenn ich jetzt heute die Entscheidung treffe, ich bin kein Pastor mehr, ich werde nie wieder predigen, ich werde nie wieder irgendwas tun, liebt Gott mich noch genau gleich. Und er wird sich nicht ändern, er wird mich immer noch genauso lieben wie vorher. Er wird sich einen anderen Thomas suchen müssen, der meinen Platz einnimmt. Und ich werde ein bisschen Stress sein fürs Reich Gottes. Aber mich liebt er noch genauso. Aber jetzt sage ich dir, wenn ich das verstanden habe, um wie viel mehr diene ich dann gerne weiter als Pastor, weil ich weiß, er liebt mich und ich liebe dich und du liebst mich. Und gut ist, ist das schwierig? Wie oft habe ich mit meiner Frau einen Streit oder eine Auseinandersetzung? Nicht oft. Gott sei Dank. Aber wenn, siegt immer die Liebe. Warum? Weil die stärker ist als der Streit. Und weil ich mir immer sage, das, was ich habe durch sie, ist doch so viel mehr wie das, was mich nervt. Leute, das sind alles Entscheidungen, die musst du selber für dich alleine treffen. Die kann dir niemand abnehmen. Sonst wirst du in Scheidung denken. Du wirst in Weglaufen denken. Du wirst in Aufgeben denken. Du wirst in Bitterkeit denken und letztendlich Depression. Ein Christ, der in der Depression ist, das war's. Der macht gar nichts. Der macht nichts mehr für Gott und er macht nichts gegen den Teufel. Deswegen, ich brauche keine Depression mehr. Du, sollen wir nochmal beten zum Abschluss? Sollen wir nochmal kurz dem Herrn Antwort geben? Du, für dich, wo du sagst, ich habe heute Morgen eine Botschaft gehört, Jesus. Danke, dass du für mich betest. Danke, dass du für mich eintrittst. Danke, dass du mich kennst. Und danke, Jesus, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Stell dir das mal vor, der kennt dich ganz genau und liebt dich trotzdem. Welch eine Gnade. Das kann nur die Liebe Gottes. Kann dich lieben, so wie du bist. Und du darfst dich verändern, du darfst dich verändern. Er betet für dich, dass du bewahrt bist in dieser Welt vom Bösen. Er betet für dich, dass seine Herrlichkeit und sein Wort mehr und mehr Raum in dir gewinnen. Er betet, dass du den Vater immer mehr erkennst. Er sagt, was mir gehört, habe ich dir geschenkt. Alles ist ein Geschenk im Reich Gottes. Umsonst empfangen, umsonst geben wir es weiter. Danke, Jesus, dass ich so reich beschenkt bin durch dich. Danke, dass ich ein Überwinder bin. Auch wenn ich jetzt noch Sorgen und Probleme und Nöte habe und Veränderung brauche, du veränderst mich. Du besiegst mit mir zusammen Sorgen und Nöte. Und ich überwinde weit, weil der in mir ist, stärker ist als der in der Welt ist. Mit meinem Gott überspringe ich jede Mauer. Und heute Morgen wieder mal, Jesus, merke ich, dass ich dich größer mache als mein Problem und nicht mehr mein Problem oder meine Probleme größer mache als dich. Mein Gott ist größer. Vorhin haben wir es gesungen. Mein Gott ist größer, stärker, weiter und so weiter. Ich bin ein Überwinder und ich überwinde weit durch den, der mich stark macht. Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich trage die Waffenrüstung Gottes. Halleluja. Den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, die Stiefel zur Bereitschaft, zur Verkündigung des Evangeliums. Ich trage das Schild des Glaubens, wo ich jeden feurigen Pfeil auslösche. Und ich habe das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in meiner Hand. Ich attackiere den Feind mit dem Wort. Ich sage ihm bis hierher und nicht weiter. Halleluja, Halleluja. Wo ich spüre, wie der Herr sagt, heute Morgen ist für manche ein Tag des Sieges. Wo du die ganze Zeit verloren hast, hast du heute was verstanden und ab jetzt ist Sieg dran. Nicht mehr Niederlage, ab jetzt ist Sieg dran. Dank dem Herrn, wenn du spürst, dass du das bist. Sag danke, Herr, für den Sieg jetzt. Danke für siegreiche Tage, Monate, Wochen und Jahre. Halleluja. Danke, dass ich jetzt herrsche im Leben an Christi Stadt. Der Feind hat lange genug gewirkt, hat lange genug zerstört, hat lange genug geraubt. Ich widerstehe dem Teufel und er flieht von mir. Und ich befehle ihm, siebenfach zurückzuerstatten, was er mir geraubt hat. Über all die Jahre, erstatte, erstatte, erstatte. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass meine Kinder mit Gott gehen, dass meine Kinder für Jesus brennen. Ich danke dir, dass meine Scheune überfließt, dass mein Glas überfließt. Herr, du hast mich gesegnet mit allem geistlichen Segen. Danke, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib und alles andere ist Lüge. Du betest für mich, mir geht es gut. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Danke, Jesus, dass ich siegreich bin und nicht in der Niederlage. Und wenn ich falle, so hält mich deine Rechte. Du richtest mich wieder auf. Wenn ich rutsche, wenn mein Fuß kleidet, deine Hand hält mich. Ich kann nie tiefer fallen als in deine kostbare Hand. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Mir geht es wohl. Meine Scheune, meine Tenne, mein Kühlschrank läuft über. Danke, Jesus. Danke, wenn eine Zeit kommt, wo man nicht mehr kaufen, verkaufen kann. Ich werde volle Scheunen haben. Meine Lampen sind voller Öl. Meine Flaschen sind voller Öl. Ich strecke mich aus nach dir. Vater, ich liebe dich von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was in mir ist, mit all meiner Kraft. Danke, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, für alles Gute. Danke, Herr. Preis sei dir. Wir loben dich, wir preisen dich. Wir beten dich an, Jesus. Jesus, wenn ich irgendwo noch Beschneidung brauche, dann beschneid mich, Jesus. Leg mich auf den geistigen OP-Tisch, weil niemand kann so schmerzfrei schneiden wie du. Niemand schneidet so wie du, dass keine Narben entstehen. Wenn du schneidest, gibt es keine Narben. Es ist so, als wäre da nie was gewesen. Und Herr, ich will viel lieber, dass du mich veränderst, als dass ich mich selber verändern muss. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Du gibst das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Danke, Herr. Wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an. Danke, Jesus. Alle Ehre sei dir. Halleluja. Es geht nur um dich, Jesus. Es geht nur um dich. Danke, dass du uns stark machst in dieser Endzeit. Danke, dass du uns stark machst am inwendigen Menschen. Danke, dass das Äußere uns nicht mehr beeinflusst, sondern dass wir auf dich schauen. Halleluja. Danke, Jesus, dass unser Blick nicht mehr nach links oder rechts abschweift, so wie bei Petrus. Nein, wir werden nicht sinken. Wir laufen auf dem, was eigentlich nicht tragfähig ist, Wasser. Wir laufen auf dem Wasser, weil wir auf dich schauen. Und wir wenden unseren Blick nicht weg, sondern wir schauen auf dich, Jesus. Und wir halten Kurs in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Yes.